hat der ehemalige US-Präsident George Bush einen minderjährigen Jungen vergewaltigt und war er sogar zugegen, als furchtbare Ritualmorde begangen wurden, Babys zerstückelt wurden? Solche und noch andere unglaubliche Anschuldigungen finden sich in den vor wenigen Tagen veröffentlichten Epstein-Akten. Jeffrey Epstein oder Epstein, das war jener Multimillionär, der einen riesigen Kinderschänder- und Menschenhandelsring hochgezogen hatte. Er tat das über Jahrzehnte und er lockte prominente, einflussreiche Gäste an. Wenn ihm diese Gäste in die Falle gingen, dann konnte er sie später mit ihren Schandtaten erpressen. So zumindest die Vermutung zum weltbekannten Epstein-Netzwerk. Schlimmste Verbrechen stehen im Raum. Kinder, Schänder, Exzesse, Folter, Mord, Ritualmorde und die Prominenten und Politiker sollen mit Videos der Taten nachträglich erpresst worden sein. Und die neuesten Akten geben erstmals umfangreich Einblick in die private Korrespondenz des Kinderschänders. Sie zeigen, wie er mit den Eliten weltweit auf Du und Du war, wie er amikal und freundschaftlich sich mit ihnen austauschte, ob es nun ein Bill Gates war, ein Peter Thiel von Palantir oder viele, viele andere Schlüsselpersonen im Netzwerk der globalistischen Macht. Epstein war mit allen vernetzt und wir können das System Epstein erkennen, wie es weltweit organisiert war und konspirativ zur Tat schritt. Die neuen Akten, die am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigen auch FBI-Ermittlungsakten. Erstmals bekommen wir Einblicke in umfangreiche Opfer und Zeugenaussagen, auch wenn viele Akten noch immer nicht veröffentlicht sind. Aus diesen Akten, die wir jetzt kennen, geht klar hervor, Jeffrey Epstein übte mit Bill Gates den Ausbruch einer Pandemie 3 Jahre vor Corona. Jeffrey Epstein hatte einen 25-Millionen-Beratervertrag mit der Bankiersfamilie der Rothschilds und Epstein freute sich mit ihnen, als der Krieg in der Ukraine begann, denn dieser würde viele Möglichkeiten eröffnen. Epstein hätte für den israelischen Geheimdienst gearbeitet, das sagt ein FBI-Informant und vieles, vieles mehr, was in den neuen veröffentlichten Epstein-Akten zu finden ist. Doch wer kann hier noch die Übersicht behalten? Und was werden wir nie in den Mainstream-Medien zu lesen oder zu hören bekommen, denen diese ganzen Enthüllungen äußerst unangenehm sind? Ich habe für Sie heute eine kompakte Übersicht und Einordnung zusammengestellt, um das System Epstein besser zu verstehen, um zu sehen, wie im Hintergrund vieles beeinflusst wurde. Der wohl größte Kinderschänder und Erpresserring unserer Zeit könnte unmittelbar vor der Offenlegung stehen. Es könnte unmittelbar so weit sein, dass wir tatsächlich hinter die Kulissen blicken. Und damit müsste die Geschichte neu geschrieben werden. Über 3 Millionen Seiten Dokumente, mehr als 2000 Videos und 180.000 Bilder wurden am Freitag in den USA veröffentlicht. Denn noch immer sind unzählige Dokumente unter Verschluss. Der Kinderschänder Jeffrey Epstein erhitzt auch nach seinem Tod die Gemüter, denn das Netzwerk, das er betrieb, ist bis heute nicht aufgedeckt. Doch worum geht es überhaupt? Das zeigt dieser 2-minütige kurze Zusammenschnitt.
Hatte man das Thema Kindesmissbrauch in Europa zuvor fast ausschließlich mit der katholischen Kirche in Zusammenhang gebracht, ließ der Fall des belgischen Kinderschänders Marc Dutroux plötzlich ein Netz aus politisch einflussreichen Pädophilen und Geheimdiensten dahinter durchscheinen. So konnte dieser, obwohl vorbestraft, jahrelang von der Polizei unbehelligt agieren. Auch kamen im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn 27 Zeugen unter fragwürdigen Umständen ums Leben. Eine mögliche Erklärung hierfür bietet die Aussage des ehemaligen DDR-Geheimdienstoffiziers Vanja Götz. Laut ihm soll Dutroux zumindest zeitweise im Auftrag der Stasi gehandelt haben, die einflussreiche Persönlichkeiten in Westeuropa möglicherweise jahrzehntelang mit Hilfe von Kinderpornografie erpresste. Wenige Jahre später und nach Überführung der Stasi-Akten in die USA begegnet uns dort ein ganz ähnliches Muster anhand der Person Jeffrey Epstein. Mithilfe einflussreicher Personen wie dem Unternehmer Leslie Wexner wird er in Windeseile zum Milliardär und Mitglied höchst einflussreicher Gremien wie der Trilateralen Kommission und dem Council on Foreign Relations. Gemeinsam mit seiner Gehilfin Ghislaine Maxwell beginnt er, mächtige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu ködern, um sie anschließend mit Hilfe heimlich erstellter Filmaufnahmen beim Sex mit Minderjährigen auf seiner Privatinsel zu erpressen. Und trotz eines 13-monatigen Gefängnisaufenthalts wegen Vergewaltigungsvorwürfen sehen die US-Geheimdienste seinem Treiben noch weitere 13 Jahre zu. 2019 kommt er schließlich endgültig hinter Gitter. Knapp einen Monat später begeht er in seiner Zelle angeblich Selbstmord. Seine Gehilfin, Tochter des dubiosen Medienmoguls Robert Maxwell, ist seit 2020 in Haft. Zu den Opfern der beiden zählen laut Flugliste von Epsteins Flugservice Lolita Express unter anderem Prinz Andrew, Bill Gates und Bill Clinton. Bisher ist nicht bekannt, in wessen Auftrag Epstein agierte, wer seine Opfer sind und was diese für ihn tun mussten.
Jeffrey Epstein, so vermuten es viele Kritiker, hat eine Honigfalle installiert. Eine Honigfalle, also wie eine süße, verlockende Falle für Schmeißfliegen. Es wird etwas Verlockendes aufgestellt und kommen die Fliegen damit in Berührung, bleiben sie kleben. Epstein bot einzigartige Netzwerke und Kontakte an, die die Reichen noch reicher machen sollten. Er veranstaltete luxuriöse, dekadente Sexpartys, die für die hübschen Damen bekannt waren. Doch die Damen waren oft minderjährig und die Klientel, die Epstein anlocken wollte, sie konnten sich auch andere menschliche Ware bei ihm bestellen. Furchtbarste Abartigkeiten stehen im Raum. Und der Zweck? Epstein sollte kompromittierendes Material über die Politiker und Promis erstellen. Videos und Fotos, mit denen man die Entscheidungsträger im Nachgang erpressen konnte. Doch in wessen Auftrag handelte er? Fest steht, das Epstein-Erpressernetzwerk gab es schon lange vor Epstein. Und Epstein dürfte hinein rekrutiert worden sein. Und die Hintermänner sind heute noch aktiv. Opfer, die in den Epstein-Akten zitiert werden, behaupten, dass das Epstein-Menschenhändlernetzwerk immer noch in Betrieb ist. Epstein war nie der finale Big Boss. Er war eine wichtige Schlüsselperson. Aber über diese Schlüsselrolle könnte man vermutlich auf das gesamte Netzwerk und die Drahtzieher kommen. Und das erklärt auch, warum Epstein in der Zelle wenige Wochen nach seiner Verhaftung zu Tode kam. Offiziell Selbstmord. Und es erklärt, warum die Veröffentlichung aller Ermittlungsakten äußerst brisant ist. Doch es sind noch lange nicht alle Akten veröffentlicht. Wir sehen in den neuen Epstein-Akten, die am Freitag veröffentlicht wurden, nicht allzu viele finale Beweise. Wir sehen keine Opferbilder. Diese Aufnahmen der Opfer freizugeben, forderte am Wochenende etwa Elon Musk, denn er sagte richtig, auf den widerlichen Schändungsvideos werden die Täter zu sehen sein. Die Opfer müssen natürlich anonymisiert werden, aber die Täter müssen öffentlich werden und dann ist das Rätselraten vorbei, wer Täter war und wer nur fälschlich beschuldigt wurde. Und damit spielt ja Elon Musk auch darauf an, dass er wiederholt zu Epstein eingeladen wurde, auf seine Insel zu einer seiner Partys zu kommen. Doch Musk lehnte ab und war tatsächlich nie auf der Insel von Epstein, zumindest so viel wir jetzt aktuell wissen. Trump war mehrfach bei Epstein zu Gast. Donald Trump wird rund 1000 Mal in den neuen Akten erwähnt, aber keine Stelle belastet ihn eindeutig, dass er illegale Leistungen des kriminellen Epstein angenommen hätte. Was aber feststeht und was nun ein für alle Mal und sonnenklar bewiesen ist, Epstein war in der ganzen Welt, vor allem in der westlichen Welt, bestens vernetzt. Ein verurteilter Sexualstraftäter, der Kinder zu Zwangsprostitution gezwungen hatte. Er ging ein und aus bei den westlichen Eliten. Er traf Präsidenten, er traf Milliardäre. Er hatte Unternehmungen mit Bill Gates und er stand im Sold der Familie Rothschild. Und was mit der neuen Enthüllung nicht mehr bestritten werden kann, sie alle, von Israel über die USA bis zur EU, sie gehören zu einem großen Club. Sie kennen sich untereinander und sie verkehren kumpelhaft. Und viele von ihnen trafen sich eben noch mit Epstein, nachdem er bereits verurteilt war. Denn Epstein wurde bereits 2008 verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte Minderjährige zur Prostitution gezwungen und er hätte auch selbst sexuelle Gewalt gegen Minderjährige angewendet. Doch es gab einen schönen Deal mit der Anklagebehörde in den USA und der bestens vernetzte Epstein Er kam nur wenige Monate hinter Gitter, obwohl ihm jahrzehntelange Haft gedroht hätte. Und im Nu war er wieder frei, um seine Top-Kontakte der Reichen und Mächtigen weiter zu treffen. Das erinnert uns zwangsläufig an das Schmierentheater um den pädophilen Teichtmeister in Österreich. Teichtmeister, aktiver Freimaurer, wurde mit Samthandschuhen vor Gericht angefasst und musste keinen Tag hinter Gitter, weil er eben von oben geschützt wurde und wird. Die Eliten, sie sind vernetzt und sie treffen sich zu Exzessen und sie wollen nicht, dass wir das wissen. Sie vertreten nicht unsere Werte. Die kranken Gehirne der globalistischen Eliten verkörpern nicht die westlichen Werte. Sie stehen für das Böse, das Kranke, das Menschenverachtende. Und niemand, ich nicht und sie nicht, kann das, was Epstein und seinesgleichen veranstaltet haben, ohne Ekel auch nur hören oder lesen. Epstein nannte selbst sein Bankkonto Baal. Baal, das geht aus den neuen Akten hervor. Der Baal-Kult war ein antiker Kult, eine alte Religion, die für Dekadenz und blutrünstige Exzesse bekannt war. Baal war im israelischen Kult der Name jener grausamen Gottheit, die männliche Fruchtbarkeit verkörperte und dem auch Kinderopfer dargebracht wurden. Und der Baal-Kult erinnert uns an jene Exzesse über die Jahrtausende, die immer dann auftraten, wenn die Reichen und Eliten einfach gelangweilt waren. Sie fanden keine Befriedigung mehr in den gewöhnlichen Dingen, die sie kaufen konnten, denn sie konnten sich ja alles kaufen. Sie mussten sich mit Abartigkeiten und Menschenopfern stimulieren, um noch irgendetwas zu empfinden. Sie konnten sich alles kaufen, bis heute. Und die Eliten, sie erhöhen sich über die Masse. Sie sind von ihnen abgeschottet und sie verachten die Masse. All das wird auch im System Epstein erkennbar. Ich werde mich heute nicht auf die einzelnen Taten im Detail konzentrieren, sondern auf die Netzwerke, auf die Kontakte, auf die großen Linien. Es wird trotzdem geballte Ladung, es wird ein umfangreicher Inhalt, aber ich versuche mit Ihnen gemeinsam die Übersicht zu behalten. Ich möchte ein paar Aktenteile mit Ihnen besprechen, die mir besonders wichtig sind. Teile daraus habe ich auch auf meinem Telegram- und X-Konto am Wochenende bereits öffentlich gemacht, als ich mich nun in die Akten eingearbeitet habe. Es gäbe viel zu berichten, wir nehmen einige Stellen. Beginnen wir mit einer dokumentierten Aussage, die einen ehemaligen US-Präsidenten schwer belastet. In den Akten findet sich eine Reihe von E-Mails aus dem Jahr 2019 und sie stammen vom FBI und der New York Police Department und sie behandeln ein Interview oder ein Gespräch mit einem angeblichen Opfer von Jeffrey Epstein. In den Akten ist bisher nicht bekannt, ob dieser Vorfall überhaupt weiterverfolgt wurde. Die E-Mails wurden am 28. August 2019 ausgetauscht unter Beteiligung eben von FBI-Agenten in New York und einem Detective der New Yorker Polizei, Abteilung für Kindesmissbrauch und Menschenhandel. Es geht um ein Opfer, das über schreckliche Misshandlungen und Morde berichtet. Das Opfer, ein Mann, beschreibt schockierende Vorfälle auf einer Yacht und erhebt schwerste Anschuldigungen. Ich zeige das Dokument nun. Hier ist der Schriftverlauf. Es muss auf dieser Yacht eine brutale Orgie stattgefunden haben. Viele haben nicht freiwillig mitgebracht und so beschreibt der Mann afroamerikanische Männer, die Sex mit weißen, blonden Frauen hatten, von denen alle während des Verkehrs bluteten. Es soll zu Ritualopfern gekommen sein. Er selbst sei hier als Opfer gezwungen worden. Er wurde mit einem Krummschwert leicht verletzt und er habe Babys gesehen, die zerstückelt wurden, deren Gedärme entfernt wurden und Teile wurden gegessen. Es kam zu Vergewaltigungen. Er selbst, also das Opfer, das im Gespräch mit der Polizei war, er selbst sei auch von George Bush 1 vergewaltigt worden. Bush 1, so steht es in den Akten und es wird sich mit ziemlicher Sicherheit um den ehemaligen Präsidenten der USA, George Bush Senior, handeln. George Bush Senior, der den Irakkrieg anordnete, Stichwort Brutkastenlüge. Ja, das ist harter Tobak, aber was kam dabei heraus? Bush Senior war zum Zeitpunkt der Niederschrift bereits verstorben, aber wurde dem Fall weiter nachgegangen. Und was tut das heutige FBI mit dieser Information? Versucht das FBI unter der neuen Führung von Cash Patel heute das Opfer bzw. den Zeugen zu finden, ihn erneut zu befragen? Werden die Beamten, die den Fall damals offensichtlich verschwinden haben lassen, erneut befragt? Wie geht man heute damit um? Die US-Justiz ließ am gestrigen Sonntag jedenfalls verlautbaren, dass es keine weiteren Anklagen geben werde. Keine weiteren Anklagen im Fall Epstein. Zudem ist es so, dass die meisten dieser Opferanzeigen oder Zeugenaussagen einfach zu nichts geführt haben oder einfach eben vertuscht oder niedergeschlagen wurden. Die Mainstream-Medien ignorieren sie ja auch heute noch komplett. Es werden Nebelgranaten gezündet, aber damit beschäftigt sich niemand. Ein prominentes Opfer von Epstein war etwa Maria Farmer, die vergewaltigt wurde, und das schon im Jahr 1996. Sie war wohl die erste, die Epstein bei der Polizei anzeigte, und jahrelang glaubte man ihr und ihrer Schwester nicht. Jahrelang. Alles wurde niedergeschlagen. Und so ging es vermutlich unzähligen Opfern. Sie wurden von den Behörden nicht ernst genommen. Oder Epstein und seine Kontakte wurden von mächtigen Kreisen beschützt. Womöglich schrillten sofort die Alarmglocken, als jemand Epstein zur Anzeige bringen wollte. Auf der Yacht, so beschreibt diese Zeugenaussage, sollen Babys zerstückelt und gegessen worden sein. Das klingt unglaublich Horror. Doch wer sich länger mit den Anschuldigungen gegen Epstein, Pizzagate und mit Ritualmordvorwürfen beschäftigt, dem ist das nicht neu. Die wenigsten Menschen tun das, also ja, es gibt rituelle Gewalt im Sinne satanischer Kulte. Und ja, es ist leider vielfach dokumentiert, dass Kinderschänder und Gewaltnetzwerke andere Menschen, oft Kinder, Kleinkinder, auch Babys, zu Tode quälen, sich daran ergötzen oder gar Videos davon machen. Es ist krank. In dem Video, das ich Ihnen jetzt zeige, sehen Sie das 21-jährige mexikanische Model Gabriela Rico Jimenez. Das Video stammt vom 3. August 2009. Sie stürmte aus dem Hotel in Mexiko. Dort fand eine exklusive Party statt. Es wird behauptet, aus dem Kreis von Epstein. Sie essen Menschenfleisch. Ich wusste nichts davon, schrie sie. Die junge Frau hat auf dem Video offensichtlich einen Nervenzusammenbruch und sie hat Todesangst. Unmittelbar danach wurde sie festgenommen und wurde nie wieder gesehen. Verschwunden. Bis heute keine Krankenhausakte, kein Vermerk bei der Polizei. Sie ist vom Erdboden verschluckt. Menschen essen, Babys zerstückeln, das klingt so krank. Doch die selbsternannten Eliten arbeiten seit Jahrzehnten an einer Normalisierung all dessen. Sie glauben mir nicht? Eine ganz besondere Künstlerin, eine moderne Künstlerin, heißt Marina Abramović. Natürlich kannte auch sie Epstein und hatte gemeinsam Auftritte mit ihm. In den Akten ist etwa ein Event 2013 dokumentiert, also Jahre nachdem er wegen Zwangsprostitution von Minderjährigen im Knast saß. Abramović ist für satanistische und blutrünstige Inszenierungen bekannt. Sie ist bestens mit den Prominenten der westlichen Welt vernetzt und steht sinnbildlich für eine kranke und von dunklen rituellen Fantasien besessene selbsternannte Elite. Marina Abramović erfand Spirit Cooking, wo unter anderem nachgestellte menschliche Leichen gemeinsam mit Promis verspeist werden. Hier im Bild sieht man, wie in der Mitte ein menschlicher Körper oder eine Nachstellung liegt und rundherum werden Häppchen gegessen. Angeblich, so betont die Künstlerin, werden bei diesem Ritus keine echten Leichen verwendet, sondern ja nur Nachbildungen. Und hier sehen Sie die Sängerin, den Superstar, das Sternchen, den Promi Lady Gaga. Die ist auch etwas gaga. Man sieht sie hier bei einer genüsslichen Verkostung bei Spirit Cooking. Neben ihr steht Abramović. Also, warum macht man so etwas? Es kann nur aus Langeweile sein oder weil man krank ist. Und Marina Abramović wurde erst letzten Sommer mit einem der, Zitat, wichtigsten Kunstpreise weltweit ausgezeichnet. Die Auszeichnung heißt Premium Imperiale und wird auch mit Kunstnobelpreis übersetzt. Solche Künstler gibt es übrigens einige. Ich erspare uns heute weitere Bilder, ganz angesagt bei der Schikaria. Aber auch bei den exklusiven Partys wird Symbolik angewandt, die auf normale Menschen einfach krank wirkt. 1972 veranstaltete Baroness Marie-Hélène de Rothschild auf ihrem Schloss nahe Paris den sogenannten Illuminati-Ball. Es sind vor vielen Jahren seltene Fotos an die Öffentlichkeit gelangt. Hier beim Rothschild-Ball mit Rothschild-Wildmaske. Und wieder sehen wir Imitationen von Menschenleichen und Puppen, die wie zerstückelte Babys aussehen. Ist das normal? Ist das die Elite? Sind das Themenbälle, auf die Sie gerne gehen wollen? Apropos Rothschild. In den Akten gibt es einige Hinweise auf das mächtige Bankhaus der Rothschilds. Epstein hat einen 25 Millionen Dollar Beratungsvertrag unterzeichnet, ohne konkrete Nennung eines Projekts oder einer genauen Gegenleistung. Wir wissen ja, solche Beraterverträge werden oft vergeben, wenn ganz andere Gegenleistungen stattfinden sollen. In den Epstein-Akten ist auch ein E-Mail-Verkehr zur Ukraine zu finden. Und zwar schreibt Ariane de Rothschild an Epstein. Ariane de Rothschild ist die Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied der Edmond de Rothschild Group. Hier sehen wir Ariane de Rothschild im Bild und hier ein etwas unscharfes Bild mit ihrem Freund Epstein. Und Frau Rothschild fragte Epstein in einem E-Mail, wegen der Ukraine. Lass uns über die Ukraine diskutieren, schrieb sie. Und Epstein antwortete ihr und auch direkt an Olivier Colomb, ein wichtiger Berater der Edmond de Rothschild Group. Zitat, der Aufruhr in der Ukraine sollte viele Möglichkeiten bieten. Viele. Er betonte viele Möglichkeiten. Unmittelbar nach dem Maidan-Putsch war diese Korrespondenz. Maidan-Putsch, US. Einheiten mitwirkten, um die Ukraine zu sprengen, um einen Krieg zu bekommen, wie das der US-Deep State und die EU von Anfang an im Sinn gehabt hatten. Ist das nicht bezeichnend, wie sie sich an Leid und Chaos und Krieg erfreuen? Kriege werden losgetreten, Millionen im Leid, Menschen sterben massenweise, Familien werden ausgelöscht, ein ganzes Land ruiniert, zerbombt, auf ewig entzweit. Und sie sehen große Chancen? Ging es um Kinderhandel? Denn aus der Ukraine werden abertausende Kinder entführt und an Pädokriminelle in der ganzen Welt verkauft oder für den Organhandel. Oder ging es um die Chance, gigantische Gewinne zu machen? Epstein stand quasi mit all großen Bankhäusern und den Investmentfirmen in Kontakt. Er war ihnen allen nahen, mit JP Morgan oder Goldman Sachs, genauso wie mit der Rothschild-Gruppe, die ja wiederum mit den anderen Banken viel verbunden ist. Offensive Investments. Bekannte Investments hat die Rothschild-Gruppe seit 2014 in der Ukraine und zwar durchgängig und prominent. Vor allem als hochbezahlte Berater und Schuldenberater für den Staat und große Unternehmen. Nur ein paar Highlights. Rothschild war über Jahre der Hauptberater bezüglich der ukrainischen Schulden, der Geldbeschaffung. Ein hochrangiger Rothschild-Verantwortlicher erklärte erst 2023, Rothschild hätte die letzten 15 Jahre 53 Milliarden Dollar in die Ukraine investiert. Die Ukraine bekam aber Milliarden an Konzern- und Steuergeldern aus der EU und den USA. Im Gegenzug verkaufte Zelensky das Land an BlackRock, an Banken und an die USA. Schürfrechte, seltene Erden, Mineralien, Bodenrechte. Die Hochfinanz holte sich alles teuer zurück. Also auch wenn man den Kinderhandelaspekt weglässt, eine große Chance für die Spekulanten Rothschild und Epstein.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also wer war in diesem Schriftverkehr neben Epstein und Rothschild noch involviert? Es war Olivier Colomb. Sie sehen hier ein Bild von Colomb auf der Webseite des WEF. Und Olivier Colomb ist nicht nur ein regelmäßiger Teilnehmer beim Globalistentreffen des WEF in Davos, er war auch bei der UN und bei allen anderen entscheidenden Instanzen. Er ist, das passt zur Rothschild-Gruppe perfekt, bestens vernetzt in Frankreich und Großbritannien. Er war für das französische Außenministerium tätig. Er war Botschaftsmitarbeiter für Frankreich. Und wir erinnern uns, der aktuelle Präsident Macron, er kam von der Rothschild Bank und die Tradition der Rothschilds in Frankreich ist Jahrhunderte alt. Und Colomb war ebenso für Tony Blair in Großbritannien im Kabinett tätig. Und er hat eben eine leitende Position innerhalb der Edmond de Rothschild-Gruppe inne, weshalb er auch in diesem Mail von Epstein an Frau Rothschild war. Und Epstein hatte noch viel mehr Austausch mit Olivier Colomb, nicht nur in diesem vertraulichen E-Mail. Am 18. Juni 2013 hatten beide einen ausführlichen und äußerst eigenartigen Schriftverkehr. Colomb schreibt, zwei russische weiße Haie haben sie in Saudi-Arabien. Und diese weißen Haie hat Colomb offenbar sehr gerne. Epstein meint, seine Tierchen sind eher Shrimps als Sharks. Die mag aber der Colomb auch sehr gerne, aber nur weiße Shrimps. Kein Problem, Epstein hat ein Spezialrezept, schmeißt den Kopf weg und behalte den Körper. Und Epstein mag den Geruch von schwarzen Shrimps nicht so gerne. Also, Colomb schreibt in Bezug auf die schwarzen Shrimps dann abschließend, wir sind wieder einmal einer Meinung. Und jetzt soll mir jemand erzählen, dass sich zwei Multimillionäre, die auf der ganzen Welt die Strippen ziehen und mit Königshäusern, Milliardären und Regierungen verkehren, einfach so mal längere E-Mails austauschen über Shrimps und dann über weiße und über schwarze Shrimps und über deren Geruch korrespondieren. Das ist doch die Sprache aus den Pizzagate-Archiven. Sind Sie damit vertraut? Die abgehobenen Eliten bestellen bei den Menschenhändlerringen Pizza oder Shrimps. Sie geben an, wie viele Leute sie sind. Etwa, wir sind 10 Männer und hätten gerne ganz junge, frische Pizzen. Und es hält sich seit Jahren die Behauptung, dass solche Codewörter wie Shrimps oder Pizza nur Tarnbegriffe für Kinder, für Sklaven, für Menschen sind. Und wissen Sie was? In den Akten finden sich unzählige solche Stellen, wo gelobt wird, wie gut die Pizza war, wie gewitzelt wird, dass man lieber weiße statt schwarze Shrimps will und so weiter. 891 Treffer ergab meine gestrige Anfrage auf das Wort Pizza in den Epstein-Akten. So oft hat sich Epstein mit Freunden und Kontakten, die er in sein Netzwerk gezogen hat, über Pizza ausgetauscht. Wer letzte Woche noch von Pizzagate gesprochen hat, war ein hoffnungsloser Verschwörungstheoretiker und Spinner. Doch nun, warum reden die ständig über Pizza? Sind es tatsächlich Tarnbegriffe? Das Gleiche gilt für Bluttransfusionen. Seit Jahren gibt es Leaks, dass sich gewisse Eliten am Blut junger Menschen ergötzen würden. Es sind Verschwörungstheorien. Aber eine E-Mail spricht das Thema direkt an in den Epstein-Akten. Der Filmproduzent Barry Josephson schreibt an Epstein, alles, was du brauchst, ist eine neue Bluttransfusion. Sie macht das Altern rückgängig. Einfach so. Im Englischen schreibt er, das Blut kommt von the pack. Das Pack ist eine Umschreibung für ein Rudel, etwa ein Wolfsrudel, könnte aber auch ein Slang-Ausdruck sein für junge Gruppen von Spendern. Wie auch immer, Aufklärung gibt es zu solchen Mails natürlich keine. Es wird auch Dr. Argus genannt, ein Wissenschaftler, der sich mit Anti-Aging-Themen einen Namen gemacht hat, also jemand, der Verjüngerungsprozesse erforscht hat. Wer Blut oder Pizza oder Kinderschänderringe angesprochen hatte, der wurde vom Mainstream brutal niedergefahren. Erinnern wir uns nur etwa an Xavier Naidoo, wie er fertig gemacht wurde. Und natürlich soll die Zensur verhindern, dass mehr Menschen auf solche Themen überhaupt gestoßen werden. Zur Zensur kommen wir heute noch. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Vertuschung all dessen. An anderer Stelle philosophierte Epstein über Hormonbehandlungen, wie man Menschen hormonell verändern könne. Ein Aktenvermerk hält auch fest, dass für Epsteins Netzwerk junge Frauen in China und auch in Europa rekrutiert oder entführt wurden. Natürlich sind das alles Verschwörungstheorien, aber plötzlich finden sie sich zeitversetzt auch in den Akten, die wir nun bekommen haben. Auf einem Bild ist vermutlich Prinz Andrew von der britischen Königsfamilie zu sehen. Er beugt sich über eine regungslose Frau oder ein Mädchen und bis jetzt hat sich Andrew nicht dazu geäußert. Der Druck wird enorm. Ist es tatsächlich Andrew, dem der Titel als Prinzen aberkannt wurde, der aber noch immer der Spross der britischen Königsfamilie ist und ein Freund von Epstein war? Warum müssen sich die englischen Royals eigentlich immer mit Kinderschändern umgeben? Das ist Moderator Jimmy Savile. Er war Moderator beim britischen Sender BBC und ein Star in England. Und hier, auf diesem Bild, ist Jimmy Savile mit Prinz Charles, dem heutigen König von England. Beide verband eine innige Freundschaft. Bis zum Tod von Jimmy Savile wurde geschickt vertuscht, dass es sich um ein kriminelles Kinderschändermonster gehandelt hat. Savile hat rund 40 Jahre lang hunderte Kinder sexuell missbraucht. Das jüngste bekannte Opfer war erst 2 Jahre. Ein 2-jähriges Kleinkind. Die britische Polizei bezeichnete ihn als den schlimmsten Sexualverbrecher in der Geschichte des Landes. Und dieser Kinderschänder war ein enger Vertrauter des heutigen König Charles. Aber warum deckt der aktuelle britische Premier, auch Keir Starmer, die Kinderschändernetzwerke von Rotherham und zahlreiche Pakistani-Kinderschändernetzwerke in ganz England? Was steckt dahinter? Werden sie erpresst? Die heutigen Eliten, sie haben viel vor uns zu verbergen. Und sie wollen vieles hinter unserem Rücken machen. So förderten die neuen Akten auch zutage, dass Bill Gates mit Epstein einen Pandemieausbruch simulieren und gewissermaßen üben wollte. Bill Gates, der Microsoft-Gründer und Pharma-Investor, war mit Epstein befreundet. Hier sehen wir den Schriftverkehr und das geht so weit, dass Epstein über Geschlechtskrankheiten von Gates schrieb und vermutet wird, dass die Besuche von Gates auf der Orgieninsel von Epstein ein Mitscheidungsgrund von Bill Gates von seiner Frau Melinda war. Aber das ist ja nebensächlich, was für uns zählt. Bill Gates und Epstein berieten sich per E-Mail etwa im Jahr 2017, 3 Jahre vor Corona. Es ging um eine Pandemie-Simulation, Pandemic Simulation. In einer E-Mail, in der die Idee beschrieben wurde, wurde vorgeschlagen, Projekte aufzubauen, beispielsweise Ausbruchsszenarien zu simulieren. Doch eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf Epstein lautet: In wessen Auftrag handelte Epstein eigentlich? Von wem hatte er den unermesslichen Reichtum? Die ganze Kohle, die Privatjets, die Insel. Er baute eine Honigfalle auf, um belastendes Material über Politiker und einflussreiche Persönlichkeiten zu erstellen, mit dem Ziel, sie zu erpressen, um eine Agenda voranzubringen. Doch in wessen Auftrag? Tucker Carlson, einer der bekanntesten Moderatoren in den USA, fragte schon letzten Sommer öffentlich, ob Israel womöglich der Auftraggeber von Epstein gewesen sein könnte.
Die wahre Antwort ist, dass Jeffrey Epstein im Auftrag von Geheimdiensten arbeitete, wahrscheinlich nicht amerikanisch. Und wir haben jedes Recht zu fragen, in wessen Auftrag hat er gearbeitet? Wie kommt ein Mann dazu, von einem Mathematiklehrer an der Dalton School in den späten 70ern ohne Hochschulabschluss, mehrere Flugzeuge, eine Privatinsel und das größte Wohnhaus in Manhattan zu besitzen? Woher ist das ganze Geld gekommen? Und niemand ist dem jemals auf den Grund gegangen, weil es auch niemand jemals versucht hat. Und außerdem ist es jedem, der zusieht, extrem offensichtlich, dass dieser Typ direkte Verbindungen zu einer ausländischen Regierung hatte. Nun, niemand darf sagen, dass diese ausländische Regierung Israel ist, weil wir irgendwie eingeschüchtert wurden zu glauben, dass das unanständig ist. Es ist nichts falsch daran, das zu sagen. Es ist nichts Hassvolles daran, das zu sagen. Es ist nichts antisemitisch daran zu sagen. Es ist nicht einmal anti-israelisch, das zu sagen.
Das war übrigens bei der Veranstaltung Turning Point von Charlie Kirk, jener Charlie Kirk, der Monate später erschossen wurde. Und Charlie Kirk veranstaltete diese Events namens Turning Point und sie waren stets sehr pro-israelisch ausgerichtet. Er nahm auch Millionen aus Israel an, doch das letzte Investment, so behaupten einige Beobachter aus seinem Umfeld, das letzte Investment hatte er abgelehnt. Und er begann immer kritischer zu Israel zu berichten und den Einfluss Israels auf die USA offen zu kritisieren. Der ehemalige israelische Geheimdienstmitarbeiter Ari Ben Menashe behauptete noch konkreter, dass Epstein für Israel arbeiten würde. Menashe behauptet, dass Jeffrey Epstein und seine Frau und Mittäterin Ghislaine Maxwell für den israelischen Geheimdienst arbeiteten und eine Erpressungsoperation mit Kindersexhandel leiteten. Der britische Prinz Andrew sei auch benutzt worden, um hochrangige Klientel anzulocken. In den neu veröffentlichten Epstein-Akten gibt es aber viele Hinweise, die über das bisherige Material weit hinausgehen. Konkret behauptet ein FBI-Informant, Epstein hätte für den israelischen Geheimdienst gearbeitet. Hier sehen Sie das Dokument. Es fasst Aussagen eines vertraulichen Informanten zusammen. Die wichtigsten Behauptungen des Informanten lauten sinngemäß: Jeffrey Epstein habe Verbindungen zu Geheimdiensten gehabt, USA und verbündete Geheimdienste. Epsteins Anwalt hätte direkt Jared Kushner, den jetzigen Schwiegersohn von Trump und Mitglied im neuen Board of Peace, beeinflusst und für israelische Interessen rekrutiert. Epstein sei eng mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak verbunden gewesen, wäre als Spion eingesetzt gewesen und hätte von Barak persönlich die Ausbildung erhalten. Der Informant sei überzeugt gewesen, dass Epstein ein angeworbener Mossad-Agent war. Offiziell wurde das natürlich nie bestätigt. Auch israelische Stellen, unter anderem Ex-Premier Bennett, haben jede Mossad-Beteiligung an Epstein bestritten. Das FBI hält auch fest, dass es sich um eine unbestätigte Meinung eines vertraulichen Informanten handeln würde. Doch auch hier, was tut das FBI nun? Wird hier ermittelt oder war es das? Der US-Abgeordnete Thomas Massie behauptet, das FBI unter Cash Patel droht meinen Mitarbeitern mit strafrechtlichen Ermittlungen, falls sie weiterhin über Israel und die Epstein-Akten sprechen. Ist das so? Die US-Abgeordnete Anna Paulina Luna sagte, nachdem sie vor einigen Wochen mit Epstein-Überlebenden gesprochen hatte, ihr sei nun klar, dass diese Sache viel größer ist, als sie ursprünglich erwartet hätte. Zitat, reiche und mächtige Leute, sie müssen ins Gefängnis, sagte sie damals. Und es ist möglich, dass Epstein ein Agent des Auslandsgeheimdienstes war.
Das Wichtigste, das mir aufgefallen ist, dass die Opfer selbst gesagt haben, dass das viel größer ist, als ich glaube, dass es irgendjemand erwartet hat. Wir werden offensichtlich die SARS-Berichte vom Finanzministerium anfordern und dem auch nachgehen. Es gibt sehr reiche und mächtige Leute, die ins Gefängnis gehören. Ich glaube, jeder war frustriert, warum das bisher nicht geschehen ist. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass Jeffrey Epstein ein Geheimdienstasset war, das für unsere Gegner arbeitete.
Die Einblicke in die Korrespondenz von Epstein ist insgesamt sehr interessant und aufschlussreich. Und da fiel auf, dass sich Epstein immer wieder sehr abschätzig gegenüber Nichtjuden äußerte. Er bezeichnete sie immer und immer wieder an vielen Stellen als Goyim, ein abwertendes Wort für Nichtjuden. An einer Stelle in einem E-Mail schreibt er, das ist die Art, wie wir Juden Geld machen und in den letzten 10 Jahren ein Vermögen gemacht haben. Und er beschreibt, wie spekuliert und gezockt wurde, wie Leerverkäufe und Futures gehandelt wurden und die Goyim, also die Nichtjuden, sollten sich in der realen Welt abrackern. An zahlreichen Stellen in vielen E-Mails schreibt er in diesem Stil und das bestätigte übrigens auch bereits das sogenannte prominente Epstein-Opfer Maria Farmer aus den 1990er Jahren. Sie sagte aus, dass Epstein abfällig über Nichtjuden sprach, dass er sie, also Maria, nutzlos nannte, weil sie nicht jüdisch sei und dass die Täter nur nichtjüdische Kinder vergewaltigten. Nun hat Israel Epstein als Waffe eingesetzt, um den ganzen Westen in Geiselhaft zu halten, zu erpressen, auf persönlicher, gefährlicher Ebene? Oder sind die wahren Strippenzieher überstaatlich organisiert und gar keinem Staat zuzuordnen? Fest steht jedenfalls, Epsteins Netzwerk war gigantisch. Und so könnten die Folgen der kommenden Enthüllungen auch weitreichend unvorstellbar sein. Erste EU-Politiker mussten auch schon zurücktreten. Der ehemalige britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist heute am Montag aus der Labour-Partei ausgetreten, wegen seiner Verwicklungen mit Epstein. Der slowakische Ex-Außenminister Miroslav Lajčák musste seinen Beratungsposten aufgeben, nachdem Chats mit Epstein über zu junge Mädchen offengelegt wurden. Doch das ist längst nicht alles. Epsteins Netzwerk hatte sich gemäß der neuen Aktenlage schon 2012 mit der russischen Opposition abgestimmt, um Putin zu ersetzen. Also man wollte auch in Russland mitmischen, besser gesagt, Epstein hatte den Auftrag, das zu tun. Miroslav Lajčák, der jetzt zurücktrat, spielte in der Ukraine eine wichtige Rolle. Er war ehemaliger slowakischer Außenminister, ehemaliger Präsident der UN-Generalversammlung und Chefunterhändler der EU für das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Das war jener Deal, dessen Ablehnung durch Janukowitsch den Maidan-Aufstand von 2014 auslöste. Damals begann der Konflikt in der Ukraine aufzubrechen. Das war der Grundstein für den heutigen Krieg. Aus den Epstein-Akten geht hervor, dass Leitschak im Juni 2019 eine SMS an Epstein schrieb, in der er schrieb, er werde diesen Donnerstag Selenskyj besuchen, Wochen nachdem Selenskyj sein Amt angetreten hatte. Im Februar 2019, Epstein selbst befand sich in Kiew, einen Monat bevor Selenskyj die Wahl gewann. Also Epstein hatte jenen Mann in der Tasche, der den EU-Beitritt für die Ukraine verhandeln sollte. Und er traf auch persönlich Selenskyj. Und Epstein freute sich in einem Mail an Rothschild, wir haben es vorhin besprochen, dass nun viele Chancen kommen würden. Epsteins Netzwerk ist gigantisch, wie schon gesagt. Er war auch mit Peter Thiel etwa bekannt, investierte gemeinsam mit Thiel 40 Millionen Dollar, wie bekannt ist, womöglich noch mehr. Peter Thiel, der Mann, der Palantir und PayPal verantwortet. Palantir ist ja jene Überwachungssoftware, die uns für die Geheimdienste ausspionieren soll. Lückenlos überwachen. 2014 diskutierten Epstein und Peter Thiel in einem Schriftverkehr einen Plan, wie man den Irak, Iran, Libyen, Syrien, Palästina, Libanon und Ägypten destabilisieren könnte. Natürlich, natürlich, sie waren nicht die einzigen in den USA, die sich solche Gedanken gemacht haben, selbstverständlich, aber Thiel und Epstein verband weit mehr als nur ein Millioneninvestment. Epstein war auch vernetzt mit großen Plattformen wie Reddit oder LinkedIn. Der LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman war auf der Insel von Epstein. Es sind persönliche E-Mails in den Akten. Hoffman sollte als Lockvogel für Elon Musk dienen, doch dieser biss nicht an. Elon Musk schrieb heute Morgen auf X an Hoffman gerichtet, Epstein bedrängte mich unerbittlich, auf die Insel, auf die Pedo-Insel zu kommen und ich lehnte immer wieder ab. Aber du nicht. Du bist tatsächlich hingegangen, schrieb er an Hoffman. LinkedIn wurde 2016 von Bill Gates und Microsoft gekauft, aber das nur am Rande. Ja, das Netzwerk ist gigantisch, wie schon mehrfach erwähnt. Und daher dauert es auch länger, bis alles ans Licht kommt. Viele mächtige Menschen haben sehr viel zu verlieren. Das System Epstein war ein System der Kontrolle. Bei der gesamten Honigtopf-Operation ging es immer nur darum, Menschen zu kontrollieren. Und durch die Kontrolle von Menschen konnten sie dann Institutionen kontrollieren. Aber wir wissen, es genügt nicht nur, die Institutionen zu kontrollieren, es muss auch die Information kontrolliert werden. Es müssen die Narrative, die Meinungen kontrolliert werden. Es ist unerlässlich, dass sie ihre Agenda durchbringen. Wenn also Epstein Kontakte zu Big Tech suchte, dann tat er das, um Kontrolle über die Informationen und über die Zensur auszuüben. Wer die Information kontrolliert, der kann auch kontrollieren, worüber die Menschen nachdenken, worüber sie sprechen und wie sie über Ereignisse denken. Es ist also entscheidend, dass thematisiert wird, in wessen Auftrag Epstein gehandelt hat. Denn dann wird klar, warum und wie er erpresst hat und wozu. Heute kennen wir einige Mails, die Epstein vertraulich geschrieben hat, wobei er davon ausging, dass sie nie an die Öffentlichkeit gelangen werden. Wie wäre es denn, wenn wir Einsicht in die SMS und Korrespondenzen von Ursula von der Leyen erhalten würden, etwa mit dem Pfizer-Chef zu den Impfstoffdeals oder von Anthony Fauci zu Corona oder der Biowaffenforschung oder Einsicht in die Korrespondenz von Bill Gates? Die Epstein-Verschwörung war eine Verschwörungstheorie. Erst jetzt beginnen die Masken langsam zu fallen. Der Great Reset gilt als Verschwörungstheorie. Wer darüber spricht, wird in Deutschland und Österreich sofort vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber wir sehen immer mehr, dass die Zerstörung all unserer wirtschaftlichen Grundlagen und die Errichtung eines Kontrollstaates real wird, dass du wirst nichts besitzen, wird bald real werden. Es soll real werden. Transhumanismus. Wie wurde ich vor über 3 Jahren angefeindet, weil ich die Transhumanismus-Agenda aufgedeckt und thematisiert habe? Heute sprechen alle von der Übernahme der Maschinen, der Roboter, der menschlichen Intelligenz. Amazon entlässt aktuell über 10.000 Mitarbeiter, weil sie von Robotern und von KI ersetzt werden. Und hier sind wir wieder bei der Verachtung für die normalen Menschen. Die Elite verachtet die Masse. Yuval Noah Harari, ein Prophet des Transhumanismus, bezeichnet diese Masse als nutzlose Klasse, denn in Zeiten von KI und Robotern werden die Menschen immer nutzloser und man solle sie dann bei einer guten Gelegenheit, bei einer Krise über Bord werfen. Frühzeitig, rechtzeitig vorab informiert zu sein, das liefert den entscheidenden Vorsprung. Es ermöglicht uns, vor die Welle zu kommen, vorbereitet zu sein, bevor etwas geschieht. Die Mächtigen wollen nicht, dass zu viele Menschen aufwachen. Ein paar Einzelkämpfer und Verschwörungsgläubige, ja, das darf es schon geben, aber nicht zu viele, bitte. Aber wir sind mittlerweile viele. Wir sind viel mehr als Sie und wir haben unsere Techniken verbessert, sodass wir Hunderttausende Menschen erreichen und aufwecken können. Das ist unsere größte Chance, das muss uns klar sein, das ist der Gegenseite klar und darum wollen Sie es unterbinden. Und alleine, was ich Ihnen heute aufbereitet habe, ist ein großer Erkenntnisgewinn für die Aufklärung. Die direkte Verbindung Epstein zu Rothschild, die Einflussnahmen in allen möglichen großen Bereichen, dokumentierte Freude über den Ukraine-Krieg als Chance. Das ist alles so unglaublich. Am zurückliegenden Wochenende wurden gleich zahlreiche Verschwörungstheorien einfach geschreddert. Es bleiben nun wirklich nicht mehr viele Verschwörungstheorien übrig, denn alle stellen sich als wahr oder wahrscheinlich heraus. Mit jedem Tag kommen mehr Verbrechen ans Licht. Und es zeigt sich, wer auf welcher Seite steht. Was tut der neue FBI-Chef Cash Patel, der vorgab, vor Amtsantritt den Deep State bekämpfen zu wollen? Was tut Trump in den nächsten Monaten, der am Sonntagabend sagte, dass er sich von den Akten entlastet fühlt? Nun gut, weist er nun jetzt auch das Justizministerium an, die Verbrecher zu jagen und die Kinderschändernetzwerke zu zerschlagen, inklusive langjährigen Haftstrafen? Wenn er es nicht tut, macht er sich als Mittäter ganz klar schuldig. Spannende Zeiten. Und niemand wird sich dauerhaft wegducken können. Und niemand wird dauerhaft so tun können, als ginge ihn das alles einfach nichts an, als würde das alles nicht existieren. Sie wissen, was ich meine. Jeder hat Skeptiker und Nörgler in der Familie oder im Bekanntenkreis, die immer wieder sagen, es gibt doch keine elitären Kinderschändernetzwerke. Nein, es gibt keine Erpresserringe, über die die Politiker zu ihren kriminellen Taten gedrängt und erpresst werden. Nein, all das ist Verschwörungstheorie. Wir alle kennen diese Kritiker. Senden Sie ihnen diese Sendung weiter oder erzählen Sie ihnen wenigstens von ein paar Fakten, die ich heute präsentiert habe. Wir werden für Sie dranbleiben. Wir werden die Verbrechen dokumentieren. Wir werden aufklären, wir werden unermüdlich die Wahrheit und die wahren Zusammenhänge und Hintergründe aufzeigen. Denn nur dann sind die Menschen in der Lage zu verstehen, was hier wirklich geschieht. Und wer weiß, was geschieht, der kann sich darauf einstellen und Schlimmeres für sich und seine Familie verhindern. Das System, gerade in der EU, wird dieses und nächstes Jahr die Zensur hochfahren und Angebote wie die von Auf1 massiv unter Druck setzen. Doch wir halten Stand mit Ihrer Unterstützung. Wenn Sie gut finden, was wir bei Auf1 machen, dann unterstützen Sie uns gerne mit einer Spende. Wir können nur senden, weil Sie spenden. Wir sind der einzige Fernsehsender im deutschsprachigen Raum, der diese heißen Eisen anpackt. Und wir werden es weiter tun, denn dafür sind wir bereit.